Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wie hält man es aus, über 24 Stunden und bei 3 Grad nachts mit über 300 km/h über die Rennstrecke zu fahren? Das klären wir mit unserem Experten. Es geht um die Langstreckenweltmeisterschaft. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Jetzt legen wir los. Gasgeflüster, neue Folge. Ich weiß gar nicht, in der wievielten wir sind, Michel. 100 und irgendwas. Damit erstmal herzlich willkommen. 116, 117, 118. Es ist wild. Irgendwie sehen wir uns in letzter Zeit aber auch häufig. Wir produzieren auch ein bisschen vor, kann man der Transparenz übersagen. Und jetzt habe ich direkt schon wieder einen langen Monolog gehalten. Michel, erstmal hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Jan, ich freue mich auch, dass wir schon wieder aufnehmen. Wir waren ja diese Woche schon mal zugange und ich weiß, wir werden diese Woche auch nochmal zugange sein, um hier vorzuproduzieren. Und ich habe jetzt hier mal den Arbeitstitel für diese Folge mit der Nummer 117 nomenklaturmäßig ausgestattet, so damit ich meine Agenda habe. Und ich freue mich tatsächlich besonders auf diese Folge, obwohl wir jetzt diese Woche ja schon einen außergewöhnlichen Gast hatten, denn wir feiern seit langer Zeit mal wieder eine Premiere hier im Podcast. Gäste haben wir ja jede Menge und aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben dieses Mal aber das allererste Mal jemanden hier bei uns am Gasgeflüster Podcast-Stammtisch, wenn ich mich nicht irre, der aus der Langstrecken-WM stammt, beziehungsweise in der Langstrecken-WM aktiv ist und nicht nur da irgendwie mitfährt, sondern tatsächlich sogar schon den Klassiker schlechthin gewonnen hat, die 24 Stunden von Le Mans. Und das ist natürlich ein Thema, über das ich unbedingt reden möchte. Aber fürs Intro muss ich tatsächlich auf seine LinkedIn-Beschreibung zurückkommen, denn er hat da ganz oben im Profil stehen als Tätigkeitsbeschreibung Racer Mobility Manager, Fahrcoach. Und damit begrüße ich Jan Brützels Namensvetter, Jan Bühn. Hallo Jan Bühn, ich grüße dich, dass du hier im Podcast dabei bist. Ich freue mich und grüße dich, so wollte ich sagen. Yes, es kommt. Völlig nervös hier. Fame, 24 Stunden von Le Mans Gewinner. Ich bin ganz aufgeregt.
Hallo Michel, hallo Jan, danke für die Einladung und freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich glaube, das mit dem LinkedIn-Profil, das ist mir im Vorfeld auch aufgefallen, als ich nochmal deinen Namen gegoogelt habe. Dein Name war mir natürlich schon vorher auch ein Begriff. Ich glaube, wir waren sogar mal zeitgleich in Le Mans. Du natürlich als Fahrer, ich einfach nur als Dödel. Aber ich hatte dann in Vorbereitung auf diese Sendung trotzdem nochmal die Google-Recherche angeschmissen und habe eben auch dieses LinkedIn-Profil gefunden und fand schon ziemlich witzig, weil irgendwie, weiß ich nicht, so wie ich dich bis dato kennengelernt habe, erlebt habe, überwiegend in Lederkombi, in Motorradkleidung und auf den Rennstrecken dieser Welt zu Hause, war es dann doch überraschend. Es ist bei mir das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Google-Ergebnis. Eben dein LinkedIn-Auftritt, wie du da relativ seriös vor einem Bildschirm sitzt und offensichtlich nicht auf der Rennstrecke aktiv bist. Erzähl uns ein bisschen von dir, wie kam es dazu? Lass einfach mal deinen gedankenfreien Lauf. Warum bist du heute mit diesem Profil auf LinkedIn vertreten? Wer bist du, was machst du so?
Ja, Rennsport ist natürlich eine schöne Sache, da fängt man meistens früh damit an, aber es ist natürlich schwer, dann sein Lebensunterhalt auf Dauer damit zu finanzieren. Und ja, als kleiner Junge, als ich angefangen habe mit Rennsport, war auch für meine Eltern wichtig, dass ich halt nebenher meine Schule mache und halt dementsprechend noch eine Ausbildung oder ein Studium. Und so kam es dann dazu, dass ich halt, wie gesagt, zusätzlich zu meiner Rennsportaktivität halt noch dann meine Schule fertig gemacht habe und ein Studium. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert, aber ja, im Endeffekt konnte ich es abschließen und bin jetzt halt seit 2, 3 Jahren noch nebenher in Teilzeit angestellt.
Das heißt, du hast jetzt angesagt, als kleiner Junge schon irgendwie die Rennsportbegeisterung. Wann ging es denn damit los? Wie war deine Vita? Wann hast du irgendwie für dich Rennsport entdeckt?
Ja, ich war schon als kleiner Junge mit 5, 6 Jahren bei meinem Vater mit dabei auf der Rennstrecke. Der ist früher selber hobbymäßig Motorrad gefahren und habe dann mit 5 Jahren mein erstes Motorrad gekriegt. Das war damals eine PW50. Bin dann da viel mitgefahren, aber Genau, ja. Aber irgendwie war das Crossfahren nie so richtig mein Ding. Ist es heute noch nicht so wirklich mit dem Springen und Matsch und so weiter. Von daher ja, bin ich da zwar viel mitgefahren, aber mein erstes Rennen bin ich dann tatsächlich erst mit 12 Jahren gefahren, also relativ spät dann schon im Straßensport. Und habe dann angefangen mit dem Minibike, bin dann über den ADAC Minibike Cup zum Junior Cup gekommen und dann in die IDM. Von der IDM dann aus in die Langstreckenweltmeisterschaft.
Und dann tatsächlich ja auch eine steile Karriere hingelegt. Entschuldige, Jan, dass ich da jetzt hier eingestiegen bin. Du hast es jetzt ja so nebenbei abgetan, so ja, erstes Rennen da und dann IDM und dann in die EWC. Obwohl du so spät eingestiegen bist, hast du ja tatsächlich das von Beginn an relativ gut gemacht, denn du warst ja nicht nur in der IDM, sondern bist ja tatsächlich Supersportmeister gewesen 2015, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie muss man sich denn den Werdegang bis dahin vorstellen? Jan wollte es ja gerade andeuten. Dein Vater hat dich da so ein bisschen dazu gebracht. Da gehört ja doch einiges an Energie und Aufwand dazu, so eine ja jugendliche Rennsportkarriere voranzutreiben. Wer war denn da der treibende Faktor?
Ja, ganz klar. Es ist natürlich zeitlich, aber auch finanziell ein großer Aufwand. Und da am Anfang natürlich Minibike-Geschichte hat mich mein Vater noch unterstützt, aber irgendwann kommt natürlich ein finanzieller Rahmen, den man sich alleine nicht mehr finanzieren kann. Und dann, ja, ist man natürlich auch ein bisschen auf Unterstützung angewiesen. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich damals auch von der ADAC Stiftung Sport gefördert wurde, vom ADAC Nordbaden, die mich dann ein bisschen in die IDM 125 damals noch mit reingebracht haben. Bin dann dort für das Kiefer Racing Team gefahren. Und ja, konnte das dann, war dann das Problem, dass ich dann relativ groß schon war, weil ich halt 15, 16 damals schon war und die Jungs wie Luca Grünwald, Marvin Fritz oder damals hat auch Maverick Viñales einen Gaststart gemacht, die waren halt damals noch 12, 13 und waren dementsprechend klein und leicht und das war natürlich dann schon für mich schwierig, gegen die Jungs dann zu kämpfen, wenn ich halt 10, 15 Kilo mehr hatte wie die.
Boah, da denkt man jetzt irgendwie gar nicht dran, dass das dann schon so einen Unterschied macht. 10 bis 15 Kilo, aber klar, gerade in den jüngeren oder kleineren Klassen, ein enormer Unterschied. Was ich nochmal fragen wollte, kurz eingehend zu deinem Vater, beziehungsweise auch zu dem Thema Cross. Das ist ja eh überraschend, weil irgendwie hat man immer so den Eindruck, die ganzen Profis fahren eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur Cross. Wir hatten immer Patrick Hobelsberger auch im Podcast, der hat einfach gesagt, der einzige Grund liegt eigentlich auch darin, dass es viel, viel günstiger ist, weil er halt irgendwie Einsatzreifen fürs ganze Wochenende verballern kann und auf der Rennstrecke ist der halt irgendwie nach gefühlt 3, 4 Turns so durch. Aber bevor wir damit loslegen, muss noch die Information hier rein, die mir ganz wichtig ist, wo du eigentlich herkommst. Du kommst nämlich aus dem schönen Badnerland, Kronau, wenn ich das so sagen darf. Das ist in der Nähe von meiner alten Heimat, wo meine Eltern wohnen, Waldorf-Wiesloch, da so die Ecke und damit direkt vor der Tür der Hockenheimring. Jetzt ist da natürlich die Frage, ist das auch so ein bisschen was, was dir das Ganze in die Wiege gelegt hat? Vielleicht diese Nähe zu diesem, wie soll man sagen, Wahrzeichen des Rennsports auch in Deutschland oder war der am Anfang gar nicht relevant und du bist dann irgendwie auf der Kartbahn gefahren oder wie waren sozusagen die ersten mit 12 Jahren Straßenrennsport-Erfahrungen? Wo hat das stattgefunden?
Ja, die Minibike-Geschichte läuft ja auf Kartbahn ab. Von daher war natürlich erstmal der Fokus auf Kartbahn, aber ganz klar, der Hockenheimring ist bei mir natürlich präsent. Wir sind da gerade, wo damals der Umbau kam, von dem alten Kurs noch durch den Wald, wo das dann zum neuen jetzigen Kurs umgebaut wird, waren wir da auch öfters mal dann vor Ort und haben uns das angeguckt. Also der Hockenheimring war für mich immer schon präsent und das war auch die erste Strecke, wo ich dann vom Minibike auf die Junior Cup Maschine gewechselt bin, wo ich meine ersten Runden auf einer richtigen Rennstrecke gefahren bin und war natürlich für mich ein Riesenhighlight.
Und du bist aber, nochmal um das klarzustellen, am Anfang doch einmal Cross gefahren, aber dann nie wieder und bist damit nicht warm geworden.
Ja, klar, die PW50 ist ja so ein Kinder-Cross-Motorrad und wir haben ja bei uns in Waldorf die Kartbahn mit einer kleinen oder mit einer Cross-Strecke dabei und mit einer Kinder-Cross-Strecke und da habe ich das dann so ein bisschen ausprobiert, aber irgendwie ist der Funke da nicht so übergesprungen, da im Cross-Rennsport einzusteigen.
Krass, also überraschend, weil ich glaube, du stimmst mir zu, die meisten machen das ja irgendwie so und trotzdem hast du ja aber sehr erfolgreich dann den Straßensport bestritten. Der Michel hat es ja vorhin erwiesen, dann auch mit der EWC und so weiter. Was waren denn dann für dich die Möglichkeiten, da weiter zu trainieren und welche Partner hast du an Land gezogen, um da auch weiterhin den Sport zu machen?
Ja, grundsätzlich ist das so, dass ich versuche natürlich auch nebenher zu trainieren, aber ich lege meinen Fokus mehr auf Supermoto-Training, weil das ist für mich ein bisschen einfacher zum Trainieren, weil ich habe bei mir im Ort in Kronau ein Fahrsicherheitszentrum, wo ich die Möglichkeit habe, wenn der Platz frei ist, zu trainieren. Also das macht es für mich oder ist ein klarer Vorteil, dass ich da relativ leicht und auch kostengünstig trainieren kann. Das ist so mein Ausgleichsprogramm zu dem Motocross, wo ich, sage ich mal, jetzt dazu talentiert bin oder Fan davon bin. Ich habe mal da ein Coaching gehabt, ein Zweitages-Coaching mit dem Michi Herrmann, der früher Supermoto-Deutscher Meister war. Und das war wirklich sehr intensiv, die 2 Tage. Aber ja, er war nicht so wirklich ehrlich, glaube ich, und hat mir am Ende des Tages nicht so die klare Meinung gesagt, dass ich, was Cross angeht, nicht der Talentierteste bin. Aber ich konnte an seiner Mimik und auch an meinem körperlichen Zustand eigentlich relativ schnell feststellen, dass es vergebene Mühe vielleicht ist.
Jetzt ist natürlich für viele Rennsportler Motocross, also für alle Zweirad-Rennsportler, die auf dem Asphalt unterwegs sind, egal ob das WSBK ist, ob das EWC ist, ob das IDM ist, ob das MotoGP ist, das sind ja viele von auf Enduro- und Motocross-Maschinen vor allen Dingen zum Training unterwegs, weil es einfach sehr, sehr gutes Gefühl für den Körper, für das Motorrad, für schwierige Untergrundbedingungen sozusagen gibt. Du machst jetzt dieses Supermoto-Training als Ersatz. Empfindest du das für dich so ein bisschen als, wie soll ich sagen, Nachteil, dass du nicht dieses Trainingsmilieu für dich so nutzen kannst? Oder würdest du sagen, spielt eigentlich keine Rolle, weil das Supermotofahren quasi ähnliche herausfordernde Bedingungen gibt und quasi vergleichbar ist von der Vorbereitung auf die großen Motorräder und auf die Rundstrecke?
Ja, also ich sehe es so, dass das Supermoto-Training eigentlich eher so von der, ja, wie soll ich sagen, ähnlicher ist zum Straßenrennen wie jetzt das Crossfahren und das Driften und so weiter und das körperliche Training deckt es vollkommen ab. Von daher sehe ich das jetzt nicht wirklich als Nachteil, sondern ich sehe es eher als Vorteil, dass ich die Möglichkeit halt habe, regelmäßig zu trainieren auf der Supermoto-Maschine.
Jetzt hat Jan ja unter anderem auch schon angedeutet, du hast in Anführungsstrichen in der Vergangenheit deine Erfolge trotzdem eingefahren, aber du bist ja natürlich noch aktiver Rennfahrer und deine Erfolge liegen ja nicht nur in der IDM, sondern ich hatte es ja vorhin auch angedeutet, 2023 Sieg in Le Mans bei den 24 Stunden und das ist ja eines der prestigeträchtigsten Rennen überhaupt. Ihr habt in der Saison tatsächlich dann auch die Möglichkeit noch gehabt, den Superstock-Titel einzufahren. Hat dann hinten raus leider nicht geklappt. Aber wie muss man sich denn so eine, so eine Rennfahrerkarriere vor allen Dingen in diesem EWC-Umfeld vorstellen und das Rennfahren unter diesen Bedingungen überhaupt? Ne? Viele von unseren Zuhörern waren mal mit dem Motorrad auf der Rennstrecke, haben vielleicht mal ein Renntraining gemacht oder ein Fahrsicherheitstraining und so. Und man kennt das ja, man ist dann nach einem Turn 20 Minuten in der Regel Kochleder gar, völlig fertig, der Lederkombi durchgeschwitzt und ihr fahrt aber tatsächlich 24 Stunden hart am Limit. Und ich habe mich mit Florian Alt zum Beispiel da auch schon mal drüber unterhalten. Ihr fahrt ja in der Nacht eigentlich mehr oder minder fast die gleichen Zeiten wie am Tag. Also die Belastung ist körperlich immer die gleiche. Warum tut man sich das denn an? Also wie kommt man da hin und warum macht man sowas überhaupt? Das ist immer was ich mich in dem Zusammenhang frage.
Ja, ist natürlich eine gute Frage, weil klar, nachts um 4 frage ich mich das teilweise auch, wenn dann der Wecker wieder klingelt, warum tut man sich das an? Aber wenn man einmal mit dem Endurance-Spirit infiziert ist oder mit dem Endurance-Virus, das ist halt was ganz Besonderes. Und gerade wenn am Morgen die Sonne wieder aufgeht und das Team motiviert ist, sich nochmal pusht, und mir dann nach 24 Stunden über die Ziellinie fährt, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und gerade in Frankreich hat natürlich die Endurance einen ganz hohen Stellenwert, wenn die Zuschauer auf der Tribüne sind, dich anfeuern. Also ja, das ist ein ganz, ganz besonderer Flair. Und wie gesagt, wenn man da einmal davon gepackt ist, dann will man dann immer weg. Aber klar, es ist natürlich ein bisschen differenzierter zu sehen zum Sprintrennen, weil klar, beim Sprintrennen, da hast du ein Rennen von 20 Runden roundabout und da gehst du raus und gibst dann die 20 Runden 110%. ja, das kriegt man natürlich über 24 Stunden nicht hin. Deshalb ist halt die Challenge, sage ich mal, das Motorrad so abzustimmen, dass erstens mal die drei Fahrer damit klarkommen, dass es nicht ganz so anstrengend ist zum Fahren des Motorrads, weil klar, wenn man 24 Stunden gegen das Motorrad kämpfen muss, dann werden die richtig lang. Von daher ist es ganz wichtig, während dem Training ein Bike abzustimmen, wo man mit schnell fahren kann, aber einen körperlich auch nicht ganz so fordert. Und ja, vom Einsatz her muss man natürlich gucken, dass man sich die Kräfte so einteilt, dass man konstant, wie du schon gesagt hast, auch in der Nacht seine Zeiten fahren kann.
Wie kamst du denn überhaupt dazu? Weil ich glaube, so von deiner Vita her mit dem kleinen Cross-Motorrad ist irgendwie klar, ja, man versucht sich jetzt mal eben in so ein Sprintrennen. Aber irgendwie zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, 24 Stunden völlig an mein Limit zu gehen, wahrscheinlich völlig übermüdet und verschwitzt auf so einem Motorrad zu sitzen, das ist ja jetzt nicht der Wunsch, den einem unbedingt in die Wiege gelegt wird. War das so ein Zufall, dass sich jemand gefragt hat, gesagt hat, hey, willst du nicht mal mitkommen? Oder hast du da wirklich auch aktiv nachgefragt? Oder wie war das?
Ja, genau. Also ich wurde 2015 Deutscher Meister in der Supersport auf einer Yamaha S6 und bin dann in die Superstock damals, Superstock 1000 IDM gewechselt auf einer BMW. Und so kam dann irgendwann der Kontakt zustande, auch zu den Tausender Motorrädern, weil Langstrecke wird ja nur mit Tausender oder in der EWC wird ja nur mit 1000 Kubik Motorrädern gefahren. Und dann wurde ich damals von einem Aprilia-Team angefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, in Oschersleben die 8 Stunden mitzufahren. Und Speedweek war natürlich ein Begriff und hatten wir auch schon IDM-Rennen mit dabei und ja, war schon immer mal ein Ziel, da mitzufahren. Und ja, ich habe da nicht lange überlegt und gesagt, komm, das probieren wir einfach mal. Und so bin ich einfach in die Endurance-Geschichte reingerutscht, war zwar mit 8 Stunden noch entspannt, weil klar, mit 3 Fahrer geht das ja noch. Ja, dann hat mich der Endurance Spirit so ein bisschen gepackt, weil das ist natürlich doch mehr Teamsport wie jetzt beim Sprintrennen, weil man hat noch 2 Fahrerkollegen plus die ganze Mannschaft drumherum, die Boxenstops, also da muss halt wirklich alles immer passen. Also jeder im Team ist da enorm wichtig und von daher war das so auch der Teamgedanke war für mich spannend. Ja.
Wie viele Leute sind denn da involviert? Also du hast das Team angesprochen und die 3 Fahrer, das ist schon mal klar, es sind 3 Piloten, die während der Rennen immer teilnehmen, aber gerade die gesamte Infrastruktur, das Boxenstopp-Thema, wenn die 24 Stunden oder 8 Stunden auch, das reicht schon, unterwegs bin, da muss ja für Verpflegung gesorgt werden, da brauchst du wahrscheinlich einen Physiotherapeuten. Wie groß ist denn so eine Teamstruktur, die da dranhängt und so ein Einsatz überhaupt erst möglich macht?
Ja, genau, es sind natürlich viele Leute im Hintergrund, die man jetzt gar nicht so sieht, die aber genauso wichtig sind, wie du schon gesagt hast. Geht's über Verpflegung, dass wir während dem Rennen ständig essen und trinken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich teilweise auch unterschätzt habe oder wo mir teilweise auch Probleme bereitet, weil ja, zwischen den Stints hat man relativ wenig Zeit, das sind 1,5 Stunden, da muss man sich dann noch umziehen, vielleicht ein bisschen hinlegen, vielleicht noch, wie auch schon angesprochen, zum Physio gehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dementsprechend auch genug isst und trinkt, weil man verliert natürlich auch viel Flüssigkeit und Energie während den Stints. Und teilweise hat man da einfach keinen Hunger. Und man muss dann trotzdem halt ohne Hunger versuchen, was zu essen und halt dementsprechend genügend zu trinken. Und das ist natürlich auch enorm wichtig, dass da Leute im Hintergrund gibt, die sich da auch ein bisschen kümmern und da was vorbereiten, dass man da halt relativ schnell drauf zugreifen kann und sich nicht erst selber noch was machen muss. Und von daher, haben wir Köche dabei, wir haben einen Physio dabei, dann haben wir jemand dabei, der die Strategie macht, wir haben einen Tanker dabei, die auch den Sprit ausrechnen, wie viele Liter das reingehen, wie weit das nur pro Stint kommen, dass wir nicht stehen bleiben. Dann die ganzen Mechaniker noch mit dazu, also in Summe sind wir 15 bis 20 Leute im
Team. Wenn wir gerade über das Team sprechen, bei deinem Sieg in Le Mans, das war ja, glaube ich, ein französisches Team, oder? Da war zumindest Kenny Fauret, glaube ich, noch als Fahrer mit dabei. Dritte Person fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das war aber eine BMW. Aber irgendwie war das, wie sprechen die sich aus? Tecmas, das Team? Nee, wie nannte sich das?
Ja, genau. Unser Team wurde ja letztes Jahr sozusagen, also das Team gibt es schon länger, aber es wird neu für die EWC neu aufgestellt. Im Endeffekt gibt es ja in der EWC 2 Klassen, einmal die EWC-Klasse und die Superstock-Klasse. Und wir waren dann das neue, sage ich mal, wechselunterstützte BMW-Team, was eine Kooperation aus dem französischen Team Tecmas ist und aus dem belgischen Team von Werner Damen, MAP. Und deshalb nennt sich das Ganze Text MAP BMW. Und deshalb war es für uns natürlich auch ein enormer Erfolg, dass wir gleich in unser erstes Rennen, was wir als Gemeinschaft sozusagen oder wo wir das erste Mal zusammen waren, dann direkt gewinnen konnten. Weil wir hatten wenig Vorbereitungszeit. Wir waren nur bei dem Pre-Test 2 Wochen vorher dort. Für mich war auch vieles neu, weil der Hauptteil von dem Team Franzosen sind und meine Französischkenntnisse relativ gering sind. Und von daher war das für mich enorm spannend, aber die haben mir das super aufgenommen und wie gesagt, es war halt für uns ein großer Erfolg, dass wir direkt das erste Rennen gewinnen können.
Eine Info für alle Zuhörerinnen da draußen, die jetzt vielleicht den Unterschied nicht kennen, Superbike und Superstock, die zwei Klassen, die Jan gerade angesprochen haben, unterscheiden sich einfach in der, wie soll man sagen, Aufbereitung der Motorräder. Die Superstock sind wirklich, ich glaube, komplett nah an den Serienbikes. Die haben einfach nur diesen Reifenwechselveränderung, dass man halt schnell Hinterreifen ein- und ausbauen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Superbikes nochmal deutlich aufgepimpt, getuned, was weiß ich, da darf ein bisschen was passieren, das kann Jan sicherlich besser erklären. Vielleicht deshalb nochmal kurz, hast du da nochmal Ergänzungen, war das so richtig erklärt?
Ja, im Prinzip schon. Also unsere Bikes sind eigentlich so rein käuflich. Also wir sind natürlich ein paar Rennparts verbaut. Wir haben die Motorsport-Elektronik, eine Rennverkleidung dran, einen anderen Auspuff. Aber im Prinzip kann jetzt jeder Kunde zu seinem BMW-Händler gehen und die genauso das Motorrad kaufen, wie wir es einsetzen. Während in der Superbike oder in der EWC-Klasse halt schon viele Spezialteile verbaut sind, die jetzt nicht verkäuflich sind.
Guck mal, dann hatte ich das noch richtig in Erinnerung. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf das Team zu sprechen kommen. Werner Dehmen, mit dem hast du ja früher auch in der IDM schon zusammengearbeitet. Das heißt, da zumindest mal eine Person, die dir noch bekannt ist. Und der Werner spricht ja auch Deutsch. Aber wie war denn das dann so in dem Team? Wenn die dann doch überwiegend Französisch sprechen, wie kommuniziert ihr da während des Wochenendes? Weil ich sehe auch irgendwie immer, wenn man das dann natürlich auch im Fernsehen sieht oder live vor Ort ist, bei so einem Boxenstopp, reden ja auch immer die Fahrer miteinander und tauschen nochmal kurz Informationen aus. Und das ist natürlich schwierig dann irgendwie. Habt ihr euch auf Englisch unterhalten oder wie habt ihr das gehandhabt? Wie funktioniert das in diesem Team?
Ja, meine Teamkollegen Kenny Fauré und Loic Abel, die sprechen zum Glück relativ gut Englisch. Von daher können die mir das Ganze dann während den Teammeetings übersetzen. Und klar, wenn wir Boxenstops haben, dann unterhalten wir uns da kurz auf Englisch. Also viel Zeit hat man ja eh nicht, um sich da abzusprechen, aber kurze Infos gehen dann über Englisch.
Was erzählt ihr denn dann so? Hier von wegen Strecke ist super sauber oder Motorrad ist gerade irgendwie ein bisschen am Stottern oder was sind da so? Wir möchten so ein bisschen Mäuschen spielen oder sowas.
Ja, genau. Also im Endeffekt kommt es dann darauf an, wie die Streckenbedingungen sind, ob jetzt zum Beispiel irgendwo ein Ölfleck ist oder ein Ölbindemittel auf der Strecke ist, was davor noch nicht war. Dann gibt man dann kurz einen Tipp, hey, pass auf in Kurve 5 oder so. Da auf der Innenseite ist ein bisschen Öl, dass die halt nicht rausfahren die erste Runde und da vielleicht aus Unkonzentriertheit da drüber fahren und dann stützen. Von daher sind wir so Kleinigkeiten oder wenn irgendwie der Hinterradreifen nicht gewechselt wird, sondern wir 2 Stints mit dem Hinterradreifen fahren und wie der sich anfühlt, ob der okay ist oder ob er da ein bisschen vorsichtig sein muss, vielleicht ein bisschen mit der Traktionskontrolle darauf reagieren soll. Also es sind mehr so ein paar kleine Details.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Jetzt hast du angesprochen, dass ihr euch natürlich darauf hinweist, was für Probleme auf der Strecke auftreten können. Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, das erste Rennen 2023 mit dem Sieg in Le Mans, ein großer Erfolg. Und dann ging es aber mit zweimal DNF, also did not finish, und einer Nichtteilnahme in Suzuka weiter, weil da die Superstock nicht fährt. Und diese DNFs, das ist ja nicht untypisch für ein Langstreckenrennen, weil halt einfach über so eine lange Distanz sehr, sehr viele Herausforderungen bestehen und sehr, sehr viel schief gehen kann. Wie bereitet man sich denn, also A, körperlich drauf vor? Weil das ist ja eine Komponente. Ich habe da so Jans Enduro-Hand im Kopf, ne, wo sich die Haut innen abgeschält hat, weil die Belastungen so groß waren. Also da gibt es ja sicheres einiges machen als Fahrer, weil 24 Stunden ja einfach eine ganz, ganz andere Anforderungen an den Körper sind als eben ein Sprintrennen, wie du es vorhin angedeutet hast. Und wie ist das denn beim Motorrad? Ne? Also das Motorrad muss ja diese lange Distanz, diese vielen 1000 Kilometer, und zwar unter Rennbedingungen unterstehen. Immer Volllast, immer Vollgas, immer hartes Bremsen, immer harte Schläge. Was gibt es denn da für Möglichkeiten und was geht denn da besonders gerne schief?
Ja, 24 Stunden sind natürlich für Mensch und Maschine eine Herausforderung, ganz klar. Ich war auch ziemlich nervös vor meinem ersten Rennen, wie ich das Ganze körperlich durchstehe, weil im Endeffekt, ja, man muss ehrlich sein, sowas kann man davor nicht trainieren oder, sage ich mal, in der Simulation nachspielen. Im Endeffekt ist halt so, man versucht halt über Winter seine körperliche Verfassung so bestmöglichst hinzubekommen. Da, sprich, wir gehen viel Fahrradfahren, laufen, Fitnessstudio, dann eben, wenn das Wetter es zulässt, dann mit der Supermotomaschine fahren, damit man sich halt körperlich bestmöglich darauf vorbereiten kann. Thema Blasen ist natürlich auch Thema. Ich habe zum Glück jetzt, was das angeht, nicht ganz so die Probleme. Viele nützen dann noch so Bärentatzen, die man da innen reinmachen kann, wo dann die Haut ein bisschen schont. Bei mir ist es glücklicherweise nicht ganz so schlimm. Also von daher habe ich da die Probleme mit der Haut nicht so arg. Aber klar, die letzten 2-3 Stints wären dann nochmal zäh, aber ja, im Endeffekt, da muss man halt jetzt über Winter ein bisschen was dafür tun, damit man das Ganze gut durchsteht.
Also zum Thema Belastung erinnere ich mich an eine Aufnahme, wo ich glaube, irgendein Fahrer mit so Gaffer-Tape oder sowas den Schuh zugetaped bekommen hat, weil irgendwie die Hitze vom Motor so dermaßen heiß war, dass der Stiefel angefangen hat zu schmilzen oder zu kokeln. Ich meine mich an irgendein Bild zu erinnern, um das einfach nochmal deutlich zu machen. Aber ja, technisch, das war ja noch die Frage von Michael, gibt es da denn irgendwelche Sachen, um das Motorrad so ein bisschen zu schonen, oder fährst du da auch irgendwie anders, was die Sitzposition angeht, als in einem Sprintrennen? Gerade jetzt irgendwie beim Bremsen, das ist ja jedes Mal eine Ultrabelastung für den ganzen Körper, und auch beim Rausbeschleunigen aus der Kurve arbeitest du ja in einem Sprintrennen sehr viel, indem man so ein bisschen in die Hocke geht, so den Poppes ein bisschen höher macht. Das kannst du ja über dann Stunden nicht durchhalten.
Weil du das jetzt gerade mit dem Stiefel ansprichst, das hatten wir letztes Jahr in Spa genauso. Ich hatte das Problem, dass ich immer mit meiner Ferse leicht am Auspuff hängen geblieben bin, und dann ist die Temperatur direkt vom Auspuff in meinen Schuh gegangen, und irgendwann nach so einer halben, dreiviertel Stunde hatte ich so Schmerzen, weil ich nicht mehr richtig auf der Raste stehen konnte, weil das so heiß dann war. Und dann hatten wir auch mit so einem Hitze-Tape dann meine Stiefel abgeklebt. Weil, ja, während im Rennen kannst du nicht deine Fußposition da groß ändern, weil das ist in deinem Rhythmus drin. Und dann haben wir halt versucht, das bestmöglich irgendwie abzuschirmen, damit die Temperatur nicht in meinen Stiefel ging. Aber dann muss man halt dann gucken, dass man das irgendwie dann das Problem gelöst kriegt. Und das haben wir dann über die Weise hingekriegt. Technisch, ja, werden natürlich die Motoren davor immer neu aufgebaut von unserem Techniker-Crew penibel und genau zusammengebaut. Im Endeffekt ist halt, was bei uns in der Endurance ist, großes Thema ist natürlich Sprit sparen. Wie weit können wir fahren mit einer Tankfüllung? Weil wir bleiben natürlich so lange draußen, bis der Tank leer ist. Sprich, wir haben einen 24-Liter-Tank und es geht dann so roundabout eine Stunde, je nachdem, wie lange die Strecke ist. Und dann kannst du natürlich über die Elektronik gewisse Spritspar-Maps fahren. Aber wenn man natürlich zu viel Sprit sparen will, kann es natürlich sein, dass der Motor abmagert und die Temperatur dann steigt. Und das sind so Thematiken, wo man natürlich in den Trainings dann auch ausloten muss, wie viel Sprit kann man sparen, aber dass es nicht auf Kosten der Technik geht, dass auch die Motortemperatur dann passt und dass der Motor nicht abmagert. Also sprich, das Motormanagement müssen wir natürlich dann vorab immer genau rausfahren, damit wir eine relativ gute Motorabstimmung haben.
Habt ihr denn eine Tankanzeige eigentlich?
Thema Tankanzeige haben wir keine. Also bei uns wird das alles vorab rausgefahren. Also sprich, wir rechnen den Spritverbrauch in den Trainings und dann fahren wir rein auf die Anzeige, was die Boxencrew uns anzeigt.
Krass.
Das ist auch so ein bisschen das Gebot bei uns im Team, dass im Endeffekt wir relativ wenig da selber entscheiden, weil klar, die Boxenmannschaft muss ja bereit sein. Das heißt, nur wenn wirklich ein ganz außergewöhnlicher Notfall ist, fahren wir in die Box. Ansonsten bleiben wir so lange draußen, bis die Boxencrew uns anzeigt, Box.
Jetzt habt ihr das Thema Boxencrew und Reinfahren angesprochen und die Tankanzeige, und das ist ja, wie gesagt, alles auf die lange Distanz eine wichtige Komponente. Und was natürlich eine ganz besondere Herausforderung ist und was ich mir tatsächlich auch ganz, ganz schwer vorstellen kann, ist das Fahren in der Nacht. Wir hatten es ja vorhin schon mal, ihr seid ja über den Tag im Renntempo unterwegs und da gibt es eigentlich fast keine Zeitenunterschiede zwischen dem Fahren tagsüber bei perfekten Bedingungen und nachts, wo es ja teilweise gerade in Le Mans auch teilweise sehr kühl ist, also teilweise nur einstellige Temperaturen. Ich weiß, letztes Jahr war, glaube ich, auch so leicht nebelig, und nichtsdestotrotz fahrt ihr da mit Renntempo. Und wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie ist denn das überhaupt möglich? Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit meinem Straßenmotorrad 300 auf der Autobahn im Dunkeln, da wird mir schon Angst und Bange. Und da geht's aber in der Regel nur geradeaus. Und ihr fahrt ja aber wirklich Berg und Tal, Hairpins, enge Kurven, Schikanen. Es sind noch andere Fahrer auf der Strecke. Es ist alles ja stockdunkel. Und das Motorrad, das bewegt sich ja auch, ne? Also das Licht zeigt einmal Richtung Himmel und einmal kurz vors Vorderrad. Du siehst ja eigentlich nicht, wo du hinfährst. Wie setzt man das als Fahrer denn überhaupt um?
Bei den Strecken gibt es natürlich auch Unterschiede, was die Beleuchtung angeht. Also es gibt Strecken, die sind relativ gut ausgeleuchtet, wie in Le Castellet. Da ist es grundsätzlich nicht ganz so dunkel, aber Strecken wie in Spa zum Beispiel durch den Wald durch, da ist es dann schon, da hast du eigentlich nur dein Scheinwerferlicht. Ja, aber im Endeffekt ist es, man hat ja dann davor schon viel Zeit, sich die Strecke einzuprägen. Und im Endeffekt kann man die Strecke dann schon fast blind fahren in dem Sinn. Es ist dann so, dass eigentlich die ersten 2-3 Runden im Nachttraining, also wir haben donnerstags noch ein Nachttraining, ist es ein bisschen ungewohnt, weil also bei mir ist es so, dass durch das Scheinwerferlicht ich immer einen Tick zu früh einlenke, aber irgendwie schaltet der Kopf dann so ein bisschen in den Nachtmodus um und lenkt dann prinzipiell einen Tick später ein, und dann funktioniert es schon.
Aber das Wichtigste ist doch irgendwie immer die Blickführung. Das ist ja immer das alles, was dir die Leute sagen, Blickführung, du musst deine Fixpunkte irgendwie auch haben, und die prägt man sich ja auch oft ein. Und bei dem einen ist es hier vielleicht so ein Streckenpostenhäuschen, bei dem anderen ist es irgendwie ein Mast. Und diese Punkte können ja dann nachts gerne mal einfach völlig verschwinden. Das heißt, du musst ja in diesem Nachttraining schon mal neue Punkte suchen, oder wie gehst du davor?
Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also man hat ja, Orientierungspunkte sind enorm wichtig, auch was Bremspunkte angeht und so weiter. Und klar, da muss man sich dann schon eine Strategie machen, wie man sich die dann im Dunkeln dann erkennt, oder ob die erkennbar sind im Dunkeln. Aber prinzipiell findet man da schon dann einen Weg, und es klingt oder es, man denkt, es wäre so rein, also es wäre wirklich extrem schwierig. Aber im Endeffekt, wenn man sich dann seine Punkte eingeprägt hat, dann funktioniert es überraschenderweise doch schon ganz gut, auch mit den Temperaturen. Ich war gerade, du hast es schon angesprochen, letztes Jahr in Le Mans war es leicht neblig und es war extrem kalt. Also wir hatten 3 Grad in der Nacht. Und ich war selber überrascht, weil wenn ich dann von meinem Wohnmobil in die Box bin, das war richtig kalt, aber komischerweise auf dem Bike, wenn man dann warm gefahren war, und dann gingen die Zeiten trotzdem. Also das war echt beeindruckend, auch wie viel Grip die Reifen dann doch bei dem feuchten, also bei der feuchten Luft in Kombination mit den niedrigen Asphalttemperaturen funktioniert haben. Also wir waren da teilweise nur eine halbe bis Sekunde langsamer als beim Kart.
Eine halbe Sekunde, Wahnsinn.
Ja, das ist echt krass. Wie hast du denn die körperliche, du hast gerade gesagt, man ist dann warm gefahren, die körperliche Belastung so über die Stunde wahrgenommen? Also die Erfahrung, die ich jetzt habe, sind irgendwelche 20-Minuten-Stints irgendwie auf der Rennstrecke. Und die fand ich schon irgendwie immer brutal. Also dann merke ich, dann erlebe ich echt beim Rausfahren erstmal langsam wieder pusten. Manchmal bist du echt richtig am Ölen. Merkst auch, dass du kurzatmig wirst. Der Puls geht irgendwie hoch. Spielt sich das irgendwann ein, weil ich mir dann irgendwie mal denke, wenn ich 20 Minuten durch bin, dann habe ich schon mal Heidenrespekt vor den, in Anführungszeichen, Sprintrennen, die ja irgendwie 40 bis 45 Minuten gehen, wo ich mir denke, boah, ist die doppelte Zeit. Schon krass. Da könnte ich mir aber vorstellen, ja, das würde ich irgendwie hinbekommen so. Aber denk mir auf der anderen Seite, dann muss aber mein Körper sich irgendwann ja an die Belastung gewöhnen, weil, also wird das dann irgendwann weniger? Hat man dann irgendwann so einen Rhythmus auch körperlich drin, dass es einfach normal geht? Oder bist du auch wirklich in der Minute 45 noch völlig am Pumpen und kurzatmig oder wie ist das?
Nee, das ist ein guter Punkt. Man muss sich da in einen Rhythmus reinfahren, der, sage ich mal, nicht zu langsam ist, aber dich nicht ganz so, also schnell genug ist und dich nicht so körperlich fordert und dass du dass die Zeit auch schnell vergeht, weil im Endeffekt, wenn man mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt und versucht, die Rundenzeit körperlich zu fahren, dann erstens mal wird die Stunde extrem lang, auf dem man auf dem Bike sitzt und zweitens macht sich dann auch körperlich kaputt. Deshalb ist es halt wichtig, dass man sich in so einen lockeren Rhythmus fährt, dass du Spaß hast am Motorradfahren und dann in der Kombination ist es, sage ich mal, dann auch am besten körperlich durchzuhalten.
Wie machst du das denn, ich sag mal, unter diesen Rennbedingungen? Weil du, so wie Jan das beschrieben hat, ne, der ist ja auf der Rennstrecke unterwegs und fährt ja aber kein Rennen. Ne? Der fährt ja in Anführungsstrichen nur gegen sich. Und wenn du so sagst, hey, ich muss dann halt einfach so meinen lockeren Rhythmus finden, dann ist das ganz entspannt. Aber du fährst ja gegen andere. Ne? Und da ist ja auch Verkehr auf der Strecke. Du hast vielleicht deinen aktuellen Gegner direkt vor dir oder du spürst ihn im Nacken. Und wie macht man das denn dann, dass man dieses entspannte Fahren hinbekommt, weil du willst ja A, nicht überholt werden oder den vor dir einholen, das heißt, du musst ja pushen.
Ja, klar, das ist natürlich jetzt einfach gesagt hier so, aber es ist im Endeffekt schon, ich versuche mich da in meinen Fokus zu bringen und versuche meinen Rhythmus zu kriegen, mit dem ich sag mal, meine Rundenzeit schnell, aber so noch hinkriegt, dass ich mich jetzt nicht, ja, wie du gerade gesagt hast, mit 180er Puls da fahren muss und versuche mich dann auf mich zu konzentrieren. Ganz klar, wenn man natürlich angezeigt kriegt, der Hintermann pusht, dann spielt es im Kopf natürlich auch eine Rolle und man pusht selber auch ein bisschen mehr, dann wird das Stint meistens ein bisschen anstrengender, aber grundsätzlich versuche ich eigentlich schon, meinen Rhythmus zu fahren und um dann halt auch das Sturzrisiko zu minimieren, weil klar, wenn man, sage ich mal, immer mit hohem Puls fährt und mit 100%, da ist natürlich auch das Sturzrisiko enorm hoch und ja, das wirft einen, je nachdem, wie heftig der Sturz ist, wirft einen das zeitlich so weit zurück, dass man nur dann schwer wieder aufholen kann. Von daher ist es auch wichtig, keine Fehler zu machen.
Du hast ja jetzt in diesem Umfeld super viele Erfahrungen gesammelt und Jan hat es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet aus seinem persönlichen Fundus von Renntrainings, vom Motorradfahren, ne, dass er da schwitzt wie verrückt und 180er Puls hat und angestrengt ist. Und du hast deinen Erfahrungsschatz ja tatsächlich umgemünzt und ein Fahrcoach-Business angeboten, machst Rennstrecken Fahrcoach. Nicht dieser klassische Instruktor, wie ich das verstanden habe, wie man von einem normalen Renntraining kennt, sondern man bucht dich quasi direkt für eine Veranstaltung. Und das bringt mich aber tatsächlich zu dieser entscheidenden Frage, was ist denn so dieses maximale Learning oder was sind so denn die typischen Fehler von Jungs wie mir und Jan, die halt mit dem Finger in der Nase an die Rennstrecke kommen und denken, jetzt zeigen wir erstmal den ganzen Leuten, wo der Bartel de Most holt und dann sich für Wochenendrossis halten. Was begegnet dir denn da so? Wie muss man sich das denn vorstellen? Wo liegen da die großen Baustellen?
Ja, ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meiner Coaching-Firma Track Action bei Jan Bühnen unterwegs, weil ich irgendwann mal, ich dachte, okay, ich bin jetzt seit 20 oder damals waren es dann 18 Jahre im Rennsportbusiness unterwegs und habe das dann so habe dann ein paar Anfragen gekriegt, ob ich sowas auch mal machen kann, auch eher von Bekannten und Freunden. Und das hat dann ganz gut funktioniert und die waren echt happy mit ihren Steigerungen. Und dann dachte ich, okay, dann baue ich das in diese Leiter aus. Und das läuft jetzt seit 2021. Im Endeffekt habe ich zwei verschiedene Konzepte. Einmal ein Exklusivtraining, sprich ich gehe mit einem oder mit einer kleinen Gruppe exklusiv auf ein Event der Wahl, egal wann und wo sozusagen, und kümmere mich dann speziell um die drei oder mehr um die Gruppe dann. Und wir arbeiten dann Turn for Turn an Körperposition, Blickführung, Linienwahl und das sind auch so. Und dann zum zweiten Konzept, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche auch noch was, wo, sage ich mal, ich mehr Leute bedienen kann sozusagen. Habe mir dann überlegt, okay, wenn wir eine etwas größere Gruppe sind, kann ich ja für die einzelnen Teilnehmer turnweise als Coach buchbar sein und habe dann mir überlegt, okay, wenn wir so eine Gruppe von 15 Männer oder Frauen sind, buche ich mich bei einem Veranstalter mit ein, ich organisiere das Ganze, wir sind zusammen in der Box, mein ehemaliger IDM-Mechaniker kommt noch mit, der für die technischen Dinge zuständig ist, wenn mal irgendein technisches Problem ist oder ein bisschen Fahrwerksfragen sind, und ich bin kann dann hinzugezogen werden als Instruktor dann turnweise. Und so sind so die zwei Konstrukte. Einmal mehr die Exklusivgeschichte, dass ich mich rein um einen oder zwei, drei kümmere, oder dann halt um das Community-Event, wo wir dann 10 bis 15 Teilnehmer sind und ich dann für alle so ein bisschen da bin und jeder mich, wie er möchte, hinzuziehen kann. Also das sind so die zwei Konzepte, die ich da habe. Und jetzt zurück zu deiner Frage, was mir da am meisten begegnet. Ja, grundsätzlich ist es natürlich erstens mal die Linienwahl. Wir haben mittlerweile mit den Tausender Motorrädern über 200 PS und dann macht man natürlich am meisten Zeit gut, indem man halt die Power nutzt. Und eigentlich der größte Teil der Rennstreckenfahrer fahren halt immer noch mit dem Motorrad zu rund und gehen dann zu spät ans Gas und nützen die Leistung nicht. Also das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre, wo ich sage, okay, es fühlt sich natürlich in der Kurve extrem schnell an, viel Schräglage, Knie am Boden, teilweise Ellbogen am Boden, aber im Endeffekt, in Summe, ist es halt langsamer, wenn ich, sage ich mal, im Scheitelpunkt der Kurve ein Zehntel schneller bin, aber dafür halt viel zu lange in Schräglage bin und erst ganz spät ans Gas gehe. Und da ist es halt wichtig, gerade mit der Tausender, nur ganz kurz maximal schräg zu sein, um das Bike dann aufzustellen und dann früher Vollgas zu geben, um die Leistung dann zu nutzen.
Jetzt hast du damit eigentlich schon einen ganz guten Bogen geschlagen, was du gerade auch erzählt hast. Du hast deine ganze Erfahrung mit reingebracht. 18 beziehungsweise jetzt 20 Jahre im Motorsport. Bringt uns vielleicht auch ganz gut jetzt mal so einen Blick in die Zukunft, weil ich hoffe, du nimmst es nicht übel, wenn ich sage, wahrscheinlich bist du jetzt in deinem Alter allmählich so ein bisschen im Herbst deiner aktiven Karriere. Ich meine, Valentino Rossi hat gezeigt, dass es noch viele, viele Jahre auch weitergehen kann, aber trotzdem drängen natürlich, du bist jetzt, was hast du gesagt, 33 irgendwie um den Dreh, 34, glaube ich.
Ich werde im März 33.
Ah, guck mal, knapp vertan, irgendwie hatte ich das so auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall drängen ja jetzt auch schon wieder junge Personen dann auch auf die Rennstrecken und wollen es dann den alten Hasen in Anführungszeichen zeigen. Und da ist für mich so ein bisschen Punkt. Lukas Tulowitsch auch aus der Moto2 jetzt raus, damit irgendwie kein, ich glaube, deutschsprachiger Fahrer mehr in dem ganzen MotoGP-Zirkus. Du hast vorhin gesagt, dass du früher mit der ADAC-Stiftung Sport auch eine Unterstützung hattest, die dich zu dem gemacht hast, was du jetzt auch heute bist. Das ist ja aber auch ein Thema, was auch Stefan Bradl und Co. an verschiedenen Stellen kritisiert haben, dass es in Deutschland nicht ausreichend Unterstützung gibt für den motorisierten Zweiradsport. Das ist jetzt so meine Frage. Wie blickst du da drauf und wie blickst du auch in die Zukunft für den Motorsportstandort Deutschland?
Ja, gute Frage. Im Endeffekt, klar, ADAC hat mich damals ein bisschen unterstützt, aber ich habe natürlich auch das Glück gehabt, dass ich noch drei andere private Sponsoren hatten, die mir das Ganze ermöglicht haben, weil ohne die wäre das Ganze schon frühzeitig zu Ende gewesen. Und es ist natürlich immer schwieriger, Partner zu finden, die solche Summe investieren. Und gerade jetzt, wo dieses Jahr die MotoGP auch nicht mehr im Free-TV, im Fernsehen kommt, kein Deutscher mehr mit dabei ist im Fahrerlager, sind die Vorzeichen natürlich nicht ganz ideal, ganz klar. Daher ist es natürlich schon wichtig, jetzt auch wieder auf den Nachwuchs zu schauen, dass es wieder ein paar junge Talente hochkommen und den Sport wieder populärer in Deutschland machen, weil nur dann steigt das Fernsehen auch wieder ein und dann erreichen wir wieder die breite Masse.
Ja, siehst du denn da schon Tendenzen? Also hast du irgendwas auf dem Schirm? Du hast es ja angedeutet, der ADAC hat dich früher gefördert. Wir haben ja am Beginn der Sendung erfahren, du bist ja tatsächlich auch als Mobility Manager beim ADAC. Du bist sehr in der Szene involviert. Siehst du Tendenzen für Verbesserung und siehst du auch, das ist ja die andere Baustelle an der Geschichte, siehst du denn potenzielle Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen und Familien, die Interesse dran haben, diesen langen, steinigen Weg überhaupt zu gehen?
Ja, im Endeffekt ist schon so, dass wir halt, oder ja, ich bin jetzt beim ADAC jetzt in der Position in der Motorsportförderung, aber es liegt mir natürlich im Herzen, das Ganze auch so ein bisschen voranzutreiben. Und ich finde halt, man müsste mehr einen strukturierten Weg den Jungs und Mädels da an die Hand geben, weil gerade wenn es jetzt so ein Schnuppertraining vom ADAC gibt, dann fahren die da mal einen halben Tag und dann sind sie wieder auf sich allein gestellt und dann können die Eltern entscheiden, kaufen sie sich jetzt so ein Motorrad und machen das Investment und dann fällt den Kids dann halt ein, ja, ist doch nicht so meine Sportart. Das ist natürlich im Fußball oder im Handball eine andere Nummer, da kauft man sich für 100 Euro ein paar Schuhe, probiert es aus und dann ist es, wenn es ihnen dann nicht gefällt, dann okay, dann haben sie halt die Turnschuhe daheim. Beim Motorradfahren ist es halt eine andere Nummer, weil dann müssen die ja in kurzer Zeit entscheiden, kaufe ich jetzt ein Motorrad, kaufe ich jetzt Lederkombi, Handschuhe, Stiefel. Das ist aber eine ganz andere Blase drumherum und da finde ich, müssen wir halt noch ein bisschen mehr Alternativen schaffen und dann auch ein bisschen mehr strukturierter fördern, dass wir wirklich ein Talent von dem Schnuppertraining dann in den Minibike kommt, vom Minibike in den Northern Talent Cup und Red Bull Rookies Cup, dass man denjenigen dann halt wirklich an die Hand nimmt und ein bisschen in den Grand Prix Sport unterstützt. Weil wenn sie das eigenständig machen müssen, dann wird es halt schwierig, das Ganze finanziert zu kriegen. Und da sind halt schon viele hoffnungsvolle Karrieren dann frühzeitig gescheitert.
Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Du hast die Belastung angesprochen, die finanzielle, die damit einhergeht. Wenn jetzt hier Elternteile zuhören, die sagen, hey, mein Junior oder mein Töchterchen, die ist wirklich die geborene Nachwuchspilotin und ich möchte das angehen. Was muss man denn da als Aufwendung veranschlagen, um überhaupt in Richtung, ich sag jetzt mal, IDM Supersport 300 sich entwickeln zu können, um dann quasi den Step in der Nachwuchs oder die Steps der Nachwuchsleiter mitnehmen zu können?
Ja, das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt ist es ja nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern auch der zeitliche Aspekt. Man muss zu den Rennen kommen, man muss, sage ich mal, auch die Technik ein bisschen verstehen, dann das Bike anschaffen. Ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht ganz im Kopf, aber ich schätze mal, das werden auch zwischen 5.000, 6.000 Euro sich belaufen, plus dann halt noch das ganze Equipment dazu. Also ja, es ist dann schon eine finanzielle Herausforderung, die man am Anfang stemmen muss. Und wie gesagt, da ist halt, finde ich, oder das ist auch mein Ziel, vielleicht dann auch mit dem ADAC Nordbaden und mit meinem Ortsclub, dem AMC Kronau, da vielleicht noch eine Plattform zu schaffen dann, dass wenn man so ein Schnuppertraining mal gemacht hat, dass man noch eine Anschlussmöglichkeit hat, vielleicht dann doch nochmal 2-3 Mal das Ganze zu probieren, um dann halt zu sehen, okay, macht es den Kids Spaß? Wollen sie das weitermachen? Haben sie auch ein bisschen Talent? Kann man dementsprechend vielleicht auch jemand fördern? Und das wäre so mein Punkt, wo ich jetzt versuchen will, das, sage ich mal, auf unterster Ebene hinzubekommen, schon mal da basismäßig da noch ein Angebot zu schaffen.
Verstehe. Jetzt hast du die ADAC-Verbindung gerade nochmal angesprochen. Du bist ja aber nicht im Bereich Motorsport beim ADAC tätig, sondern als Mobility Manager. Und jetzt musst du mir aber noch ganz kurz erklären, was macht man denn als Mobility Manager? Du bist ja tatsächlich auch vorher schon in der Verkehrsplanung gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was versteckt sich denn dahinter? Was machen die Leute beim ADAC, die man hinter diesem großen gelben Schild eigentlich nicht wahrnimmt?
ja, im Endeffekt, die meisten Leute haben den ADC als Pannenhelfer im Gedächtnis und das ist halt der Punkt, wo es sich gerade aktuell der ADC auch ein bisschen anders da aufstellen will, nicht nur der reine Pannenhelfer, sondern allgemein Mobilitätsdienstleistungen zu erbringen. Und mein Thema ist jetzt aktuell, wir wollen eine mobile Geschäftsstelle eröffnen, dass jetzt nicht nur eine ADC-Geschäftsstelle punktuell in großen Städten gibt, sondern dass es eine mobile Geschäftsstelle gibt, die halt von Ort zu Ort wöchentlich woanders ist. Da bin ich jetzt gerade in einem Projektteam mit drin. Des Weiteren Thema Rad ist auch beim ADC ein Thema. Da ist jetzt mein Projekt, dass ich so Rad-Service-Stationen ein Netz erarbeiten soll, wo man die am besten hinstellt. Und dann bin ich auch für verkehrspolitische Fragen Ansprechpartner. Und das ist jetzt so mein Themenspektrum. Wie gesagt, das Ganze halt ein bisschen kompakter, weil ich halt nur in Teilzeit dort bin, auf 50%. Und ja, so habe ich das so ein bisschen auf deine Frage, Jan, zurück. Wie lange man sowas tun kann oder wie lange man aktiv im Rennsport sein kann. Die Frage kriege ich die letzte Zeit oft gestellt. Das dadurch frage ich mich, okay, ich werde langsam alt, ja. aber ja, der Rennsport ist ein schnelllebiges Geschäft. Wir haben immer nur Jahresverträge. Das heißt, im Endeffekt kann der Rennsport nächstes Jahr schon für mich vorbei sein, wenn ich die Leistung nicht bringe, wenn ich mich verletze, wie auch immer. Das heißt, ich schaue da eigentlich eher von Jahr zu Jahr. Aber klar, muss man dann sehen, wie lang ich halt auch konkurrenzfähig dann bin. Und daher habe ich dann frühzeitig versucht, meine ganze Geschichte auf so drei Säulen zu stellen, sprich einmal die EWC, dann meine Coaching-Firma, meine Selbstständigkeit, plus halt noch die Teilzeitanstellung beim ADC und die Kombination funktioniert aktuell ganz gut und ich hoffe, dass ich das noch lange so betreiben kann.
Das ist doch ein schöner Wunsch zum Schluss. Ich glaube, den können wir auch so stehen lassen. Du hast uns ganz, ganz viele Eindrücke aus deiner Rennsportkarriere mitgegeben, vor allem auch aus dem Endurance-Bereich, was ich wirklich nochmal sehr, sehr spannend fand. Und dann natürlich, was man sonst noch machen kann. Mit dem ADAC finde ich sehr, sehr spannend, weil ich ja auch mitbekommen habe, dass die jetzt nicht nur Pannenhelfer für Autos und auch Motorräder sein wollen, sondern eben auch für Fahrräder, dass das ja das neue Angebot ist. Das heißt, auch mit dem Platten kann man da wohl offensichtlich anrufen. Genau. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jan, ich fand's mega gut. Natürlich wollte ich dein Alter sozusagen nicht in Frage stellen in irgendeinem Bereich. Und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz doll, dass du noch viele Jahre dem Rennsport erhalten bleibst und im besten Fall einfach dieses Jahr direkt nochmal auf Platz 1 nicht nur in Le Mans fährst, sondern vielleicht auch in Spa und jetzt habe ich den Namen des anderen französischen Ortes gerade vergessen.
Egal. Und Suzuka, Suzuka tatsächlich dieses Jahr auch. Dieses Jahr ist das erste Mal die Superstock-Klasse auch beim prestigeträchtigen 8 Stunden von Suzuka in Japan. Das eigentlich neben Le Mans eigentlich so das Aushängeschild im Moment der EWC. Also da drücken natürlich auch die Daumen, so ganz wichtig.
Ja, also dann für all diese Events und mögen noch viele weiteren kommen von uns ganz herzliche Glückwünsche. Wenn ihr euch anschauen wollt, was Jan Bühn so macht, seine Kontaktdaten, alle Auftritte und so weiter, verlinken wir hier natürlich in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall mal rein. Vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich schon mal. Ich sage tschö, bis bald.
Genau, ich danke dir auch recht herzlich und drücke natürlich auch die Daumen, dass deine Karriere noch möglichst lang hält. Wir haben es ja gerade gehört, das Feuer brennt auf jeden Fall noch und ich wünsche dir eine super erfolgreiche EWC-Saison 2024 und hoffe, wir treffen uns auch mal live an der Rennstrecke.
Ja, vielen Dank euch, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, war neu für mich, mein erster Podcast, war Premiere für mich und ich hoffe, wir treffen uns mal live auf der Rennstrecke.
Wär uns ein Fest. Lass dir gut gehen. Auf bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.